Diese Rechtfertigungen heißen dann nicht, das kann keiner bewerkstelligen, sondern die Rechtfertigungen heißen, naja, wenn die Welt so ist, dann reagiere ich so, wenn die Menschen mit mir so sind, dann mache ich das so und so weiter. Das nützt nichts. Dadurch werden wir nicht ein inneres Wohlbefinden erleben. Dieses innere Wohlbefinden ist etwas, was ich schon angeschnitten habe, dass es möglich ist, dass wir das schon zu verschiedenen Momenten einmal erlebt haben. Da ist zum Beispiel die Möglichkeit, einen herrlichen Sonnenuntergang zu sehen. Und nicht darüber zu reden, sondern sich diesem Sonnenuntergang voll hinzugeben. Wir hatten so einen Sonnenuntergang den ersten Abend, wie wir hier waren, den viele gesehen haben. Leider war da noch nicht nobles Schweigen. Wenn man schweigt, kann man sich der Sache viel besser hingeben. Sondern es wurde gesagt, schau mal, wie schön. Ja, natürlich, es war wunderschön. Aber in Wirklichkeit ist das Erlebnis erst dann eingreifend, wenn wir unsere Ich-Bezogenheit zu der Zeit des Erlebnisses verschenkt haben, weggegeben haben und nur das Erlebnis haben. Wir sind in dem Moment dann nicht abseits stehend von diesem Sonnenuntergang und vielleicht haben wir das auch schon erlebt. Wir begrenzen uns nicht. Das bin ich und das ist der Sonnenuntergang, sondern es gibt dann nur noch den Sonnenuntergang. Selbstverständlich ist das ganz kurzfristig, aber es ist sehr erhebend. Und natürlich glaubt man dann, dass am Sonnenuntergang lag. Das ist natürlich auch ein Fehlgedanke. Es lag daran, dass wir in der Lage waren, uns selbst loszulassen. Uns nicht abzugrenzen, uns nicht gegenüberzustellen, sondern vollkommen innerhalb des Geschehens zu sein. Daran lag diese Schönheit des Erlebnisses. Sonnenuntergang ist nur eine Möglichkeit. Ich hatte angeschnitten die Möglichkeit eines sehr tiefen Liebe zu einem Kleinkind. Es gibt viele Möglichkeiten, wo wir das vielleicht schon erlebt haben. Genau wie wir unsere Gedanken sozusagen im Zaum halten sollen und das Unheilsame mit dem Heilsamen ersetzen, genauso geht es für unsere Emotionen. Auch da haben wir natürlich viele Unheilsame und nach des Buddhas Worten gibt es überhaupt nur vier Heilsame. Was eigentlich sehr angenehm ist, wenn es nur vier gibt. Denn das kann man sich eventuell noch merken. Wenn es da 20 oder 30 geben würde, dann ist das schon schwieriger. Diese vier sind sozusagen auch wieder Rubriken, unter denen man alles Heilsame an Emotionen einordnen kann. Sie heißen die vier Brahma-Viharas. Eine Vihara ist ein Platz zum Leben. Brahmas ist göttlich, daher übersetzt man das als die vier göttlichen Verweilungsstätten. Da muss man sich darunter nicht vorstellen, dass man nun göttlich werden muss oder wird, sondern man kann sich darunter vorstellen, dass wenn man diese vier Emotionen so praktiziert und übt, dass sie eine Selbstverständlichkeit im Innenleben werden, dass man dann das Paradies in sich trägt. So kann man sich das vorstellen. Man kann sich vorstellen, was man will. Hauptsache, es ist eine Vorstellung, die über die Marktplatzidee den Alltag hinausgeht. Nicht fantasieren, sondern eine Vorstellung, die uns sozusagen ein Bild macht, wie wir etwas in uns aufbauen können und anderes loslassen können, sodass unser Bewusstsein sich nicht ständig im Alltag hin und her dreht. Das soll nicht bedeuten, dass wir dann den Alltag nicht mehr bewältigen können. Im Gegenteil, wir können ihn viel besser bewältigen. Wir können ihn auf eine Art und Weise bewältigen, der uns viel weniger Kopfschmerzen macht, weil wir die Wichtigkeit und die Unwichtigkeit der Dinge viel besser erkennen können. Sodass, wenn wir unser Bewusstsein über den Alltag erheben können, der Alltag uns nicht mehr viel anhaben kann. Solange uns der Alltag eine Menge noch anhaben kann, können wir daraus entnehmen, dass unser Bewusstsein eingefangen ist. Die meisten Menschen, das Bewusstsein ist eingefangen. Eingefangen in der alltäglichen Denkweise. Eingefangen in dem Haben und Werden wollen, jemand darstellen. Wir sind sowieso alle nur zu einem Gastschauspiel hier eingeladen. Dieses Gastschauspiel ist zu Ende, wenn man uns ins Grab legt. Und ob wir da nun inzwischen der Hauptdarsteller oder der Nebendarsteller waren, ist wirklich nicht wichtig. Das ganze Theaterstück geht sowieso zu Ende. Was wichtig ist, ist die Klarheit und das Wachstum und die spirituelle innere Läuterung, die nicht nur uns selbst hilft, sondern allen, die mit uns zusammenkommen. Die Sinnsuche, die heute ziemlich stark zu spüren ist und für die es sehr wenige Antworten gibt, ist auf dieser Ebene eine Möglichkeit, die Antwort zu finden. Wozu bin ich eigentlich hier? Was ist der Sinn? Mal überlegen. Bin ich hier, um Recht zu haben? Sicher doch nicht. Obwohl auch das ein sehr verbreitetes Gesellschaftsspiel ist. Oder bin ich hier, um jemanden darzustellen, sodass ich das auch erwähnen kann, wer ich bin, sodass alle wissen, wer ich bin, vergessen sowieso den nächsten Tag wieder. Kann das der Sinn meines Lebens sein? Und wenn ich diese Dinge, die ich vielleicht als Sinn bezeichne, nicht bekomme, dann gefällt mir wohl mein Leben gar nicht. All das ist ziemlich sinnlos. Damit ist noch kein Mensch glücklich geworden. Der wirkliche Sinn ist in sich, einen Weg zu finden, der nicht nur die Läuterung ist, sondern auch durch die Läuterung es unmöglich macht, die falschen Ideen und Emotionen weiterzuführen, sodass absolute Klarheit kommt. Einsicht, Klarheit. Einsicht ist nicht nur in irgendwas hineinschauen. Diese absolute Klarheit und der Läuterung macht es dann möglich, dass wir, während wir hier sind, auch ein Licht für andere sind. Genau wie wir sehr häufig natürlich auch eine Schwierigkeit für andere sind. Das haben wir bestimmt alle schon miterlebt. Jedes Mal, wenn bei uns überhaupt nicht mehr weitergeht und wir Schwierigkeiten haben, hat unsere Umwelt auch Schwierigkeiten. Das ist klar. Wir leben alle zusammen. Wir haben die Möglichkeit, diese vier höchsten Emotionen in uns zu entwickeln. Denn wir haben sie alle als Ansatz. Jeder trägt sie in sich. Es ist die bedingungslose Liebe, das Mitgefühl, die Mitfreude und der Gleichmut. So sind sie eingeteilt, traditionelle Namen. Wir haben es alle. Sie sind unsere besten Freunde. Aber wie oft können wir unsere Freunde nicht von unseren Feinden unterscheiden? Wir haben viele Feinde in uns auch. Und diese Feinde, die wir in uns tragen, die heißen die fünf Hindernisse. Und die arbeiten natürlich gegen die Freunde. Die Begierde für sinnliche Befriedigung, Übelwollen, Lässigkeit und Trägheit des Geistes, Faulheit mit anderen Worten, Unruhe und Rastlosigkeit und Zweifelsucht. Das sind die fünf Feinde, auch wieder Rubriken. Und wir können so häufig und so oft nicht unterscheiden, wer ist Freund und wer ist Feind. Wenn man es jetzt im Moment so ausspricht, ist es ganz einfach. Das sind Feinde, das sind Freunde, ganz klar. Aber wenn wir es in uns erleben, haben wir Dutzende von Rechtfertigungen, warum wir etwas nicht tun oder warum wir es ja tun. Und in Wirklichkeit ist es nur einer von den Feinden, der sich breit gemacht hat. Das ist der schwierige Punkt des Läuterungsprozesses. Da sagt man dann, ja, aber ich habe doch einen Grund dafür, oder ich sehe das ganz anders, oder ja, das ging eben nicht anders. Alles diese wunderschönen Sätze, die wir alle schon benutzt haben und die alle nichts bedeuten. Nur, dass einer von den Feinden sich als Sieger herausgestellt hat. Wenn wir verstehen und wollen, dass unsere Lebensqualität jetzt, nicht in der Zukunft, sondern jetzt, sich entwickelt, dass sie eine steigende Qualität ist, dass sie zu einer Qualität wird, auf die wir uns verlassen können, die uns ständig begleitet, dann haben wir überhaupt keine Wahl. Wir müssen endlich mal die Freunde von den Feinden unterscheiden können und nicht immer rechtfertigen. Da gibt es so viele interessante Sätze, man hört ja immer wieder dieselben. Wenn man lange Jahre zuhört, hört man ja immer wieder dieselben Sätze. Und die bedeuten nichts. Die sind nichts weiter wie ein Fehlgedanke. Das ist der schwierigste Punkt. Sich dort hineindenken zu können in sich selber und zu sehen, das war nicht der richtige Weg. Es gibt einen besseren. Nun ist es so, mit der Liebe, ist ja sowieso ein geladenes Wort, und es wird leider total falsch verstanden und wird außerdem noch mit Sex verwechselt. Aber das ist ja absurd, nicht? Darüber sind wir wohl alle einig, dass wir es damit nicht verwechseln können. Aber es wird dennoch, auch wenn wir das nicht tun, diesen groben Fehler nicht machen, und die meisten denkenden Menschen machen ja diesen groben Fehler nicht mehr, dennoch wird das Wort Liebe und das Gefühl Liebe total falsch verstanden. Was wir unter Liebe verstehen, ist eine Art des Zusammenseins, wo man einen Menschen behalten will, haben will, wieder geliebt werden will, zumindestens, und wo Ängste die stärkste Motivation ist, wie jede Mutter von Kleinkindern weiß. ständige Angst um das Wohlbefinden und das Leben des Kleinkindes. Liebt das Kind innigst, aber die Angst um das Kind bringt eine Spannung in die Beziehung. Es gibt keine Mutter- und Kind-Beziehung, die ohne Spannung ist. Dazu müsste die Mutter erleuchtet sein. Und wäre sie erleuchtet gewesen, wäre sie nicht Mutter geworden. Ich glaube, damit ist schon erledigt, was meine Eltern alles falsch gemacht haben. Ne? Bände, was sie alles falsch gemacht haben, genau wie wir selber natürlich. Auch bändevoll, ganz und ganz unwichtig. Alles erledigt, alles geschehen. Jetzt ist was Neues. Heute ist der erste Tag von dem Rest unseres Lebens. Da müssen wir uns aber mal wirklich ranmachen. Weil es gar nicht gesagt, dass wir noch so lange haben. Dieses Gefühl, das wir als Liebe bezeichnen, ist also mit Angst durchsetzt und Angst ist Hass. Das heißt nicht, dass wir die Menschen, denen wir zugetan sind, nun hassen, sondern wir hassen die Idee des Verlustes. Die Möglichkeit. Und die sehen wir ganz klar. Selbst wenn uns die Vergänglichkeit stört, wir mögen sie nicht. Wir wollen gar nichts davon wissen. Wissen wir trotzdem, dass sie da ist. Es ist unmöglich, an ihr vorbeizugehen. Wir haben sie alle schon erlebt. Und haben uns dabei dann vielleicht eingeredet, dass wir letztes Mal die Sache nicht richtig angepackt haben. Und diesmal machen wir es besser. Wir können es gar nicht besser machen, solange wir anhaften. Da gibt es nichts besser zu machen. Da machen wir es schon so gut, wie wir können. Das Anhaften heißt, haben wollen und behalten wollen. Materiell. Solange die Liebe materiell ist, kann sie nicht funktionieren. Es gibt keine materielle Beziehung auf dieser Welt, die einen inneren Klarheit und eine Art der Manifestation hat, die geläutert ist und das Bewusstsein erhebt. Das gibt es einfach nicht. Da kann die Liebe noch so groß sein. Erst wenn die Liebe sich auf die spirituelle Ebene begibt, dann ist es möglich. Und was geschieht mit der Liebe auf der spirituellen Ebene? Die Liebe auf der spirituellen Ebene bedeutet nicht behalten wollen, nicht haben wollen, nicht etwas bekommen, sondern sich selber verschenken. Na und wer kann das schon? Und daher gibt es unendliche Schwierigkeiten in allen Liebesbeziehungen, die dann gar nicht mehr Liebesbeziehungen sind am Ende. Die Ausnahmen gibt es auch, rühmliche Ausnahmen. Aber die sind reichlich selten. Und wenn man eine Beziehung hat, die eine solche Ausnahme ist, wo man effektiv sich selbst verschenkt, dann ist das eine Beziehung, die man als Samenbeet nehmen kann, um dieses selbe Verschenken der Herzensqualität an andere zu erlernen und zu üben. Die gewöhnlichen Beziehungen sind nicht erfüllend. Da erzähle ich bestimmt niemandem etwas Neues. Sie könnten erfüllend sein, aber sie dürften nicht anhaften. Der ferne Feind von Liebe ist Hass, der nahe Feind von Liebe ist Anhaften. Alles, was ich anhafte, will ich auf keinen Fall verlieren, auf keinen Fall soll es sich ändern, auf keinen Fall soll es mich nicht mehr achten. Lauter solche Verlangen und solche Bewusstseinsebenen, die alle auf mich sich beziehen. Ich will behalten, ich will haben, ich will nicht verlieren. Das ist der Weg zum Unglück. Ohne mich ist das Leben ganz einfach. Aber da muss man hinarbeiten. Das kommt nicht von alleine. Wir haben diese Schwierigkeit mit anderen Menschen, das sind die stärksten Schwierigkeiten. Aber wir haben selbst die gleiche Schwierigkeit mit zum Beispiel einem Ideal. Vielleicht in diesem Fall, sagen wir mal, das Ideal wäre Nibbana oder Nirvana. Oder das Ideal wäre Gotteserlebnis. Das ist dieselbe Schwierigkeit. Ich bin hier, Gott ist da drüben. Ich bin hier, Nirvana ist da drüben irgendwo. Das kann nicht funktionieren. Solange ich mich besitze, ist es unmöglich, mich zu verschenken. Und in jeder Beziehung, ob das jetzt in der Beziehung zum anderen Menschen ist oder in Beziehung zum Ideal, zum höchsten Ideal oder auch in der Beziehung zur Natur. Viele Menschen sind sehr froh und glücklich in der Natur. Schöne Bäume, schöne Blumen, Berge und Wälder. Und erst in dem Moment, wo man sich los wird und nur hineinfällt in das, was ist, ist wirkliches Glück im Herzen. Auch mit der Natur haben wir dieselbe Abgrenzung. Hier bin ich und da ist der Baum. Hübscher Baum. Aber was tut er für mich? Wir sind dafür nicht offen, dass der Baum und wir selbst überhaupt keine Grenzen haben. Dass wir in Wirklichkeit eine Schöpfung sind. Nun, vielleicht ist das mit einem Baum nicht ganz so schwierig wie mit anderen Menschen oder noch schwieriger. Die Hauptsache ist mit anderen Menschen. Wir sind die eine einzige Schöpfung, von der wir hier wissen, mit der wir hier auskommen müssen und die es uns ermöglicht, diese Schöpfung zu transzendieren. Daher ist jeder Mensch, den wir treffen, jeder, ein Übungsfeld. Und manche von diesen Übungsfeldern sind natürlich ganz nett und angenehm. Und manche sind natürlich eine Katastrophe, das ist klar. Und das ist nicht zu ändern. So ist es eben. Und wenn man mit den katastrophalen Übungsfeldern noch nicht fertig wird, na, dann soll man sich an die leichteren ranmachen. Man kann nicht gleich das ganz Schwierige. Und was ist das für ein Übungsfeld? Ein Übungsfeld der unpersönlichen Liebe. Da muss man mal untersuchen. Die Menschen, die ich mein nenne, also meine Frau, mein Mann, mein Kind, Tochter, Sohn, Eltern und so weiter, mein. Was für Gefühle habe ich da? Manchmal ambivalente, aber in manchen Fällen auch wirkliche Zuneigungsgefühle. Vielleicht zum eigenen Kind. Und wie fühle ich mich gegenüber dem Kind, das im Nebenhaus wohnt? Der Unterschied ist so gewaltig, dass einem das einmal die Augen öffnen sollte für die fehlende Liebeskraft des eigenen Herzens. Wir denken nie daran. Wir glauben immer, wenn wir wenigstens eine Beziehung in Ordnung halten können, naja, dann ist schon sehr viel getan. Ist auch. Aber nicht genug. Nicht genug auf dem spirituellen Weg. Sehr gut auf der materiellen Ebene und gut für das Alltagsbewusstsein. Auf der materiellen Ebene des Geistes und des Gemüts, auf der Alltagsbewusstseinsebene, ist es unmöglich, wirklichen inneren Frieden zu bekommen. Nun haben die meisten Menschen ja keinen inneren Frieden und wissen daher vielleicht auch gar nicht genau, dass sie Unfrieden haben. Aber sie ahnen es. Und da sie es ja ahnen oder auch wissen, natürlich manche wissen es genau, da sie es ja entweder ahnen oder wissen, so suchen sie natürlich nach einer Möglichkeit, den inneren Frieden zu schaffen. Aber die Möglichkeiten, die benutzt werden, sind alles Sackgassen. Alle miteinander. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, den inneren Frieden zu schaffen. Und das ist, die Ich-Bezogenheit immer mehr zu verkleinern. Am Anfang ist es natürlich so, dass man nicht gleich, auch wenn man der Sache zustimmt, sagen kann, okay, ich werde jetzt kein Ich mehr haben. Ich werde kein Ich haben? Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Aber wir können Folgendes sagen zu uns. Ich werde versuchen, mehr zu lieben. Das können wir tun. Und nicht nur, wenn wir endlich einmal festgestellt haben, dass da jemand ist, der liebenswert ist. Das ist viel zu einfach. Das Einfache können wir sowieso. Um dem Buddha-Weg zu folgen, müssen wir das Schwierige lernen. Vielleicht haben wir uns eingeredet, dass wenn wir meditieren und schöner meditieren, dass wir dann alles viel einfacher haben. Muss man auch erst sich erarbeiten. Davon werde ich auch noch sprechen, wie wir uns das erarbeiten können. Aber vor allen Dingen, wenn wir diesen Weg überhaupt beschreiten wollen, irgendeinen Weg, ganz egal wie wir ihn nennen, der muss keinen Namen haben. Ich hatte wohl schon einmal erwähnt, dass der Buddha nicht Buddhismus gelehrt hat, sondern das Dharma oder Dhamma. Wenn wir diesen Weg beschreiten wollen, dann gibt es überhaupt gar keine andere Wahl, als immer wieder zu sehen, dass jedes Problem nur daraus entsteht, dass ich etwas will. Ich etwas haben will. Wenn ich aber mich selbst verschenke, und so weit, ich habe die Natur als Beispiel genommen, ich habe das höchste Ideal als Beispiel genommen und natürlich die anderen Menschen. Wenn ich mich selbst verschenke, liebevoll verschenke, dann löse ich die Grenzen auf. Wenn ich die Grenzen auflöse, ist natürlich der Weg viel einfacher.